Wir wollen noch stille werden zum Gebet. Wir danken dir für deinen Ruf, mit dem du uns berufen hast, in die Gemeinschaft mit dir, in die Nachfolge, zur Vergebung, zu einem ewigen Leben in deinem Reich. Wir danken dir, dass du uns überreich beschenkst, dass wir von deinen Gaben leben. Wir danken, dass das auch das große Vorzeichen ist über diesem Tag. Und wir wollen dich bitten, dass wir in dieser Nachfolge hinter dir her festbleiben, dass wir auf dich schauen, dass uns nichts und niemand von dir wegbringt. Wir wollen dich bitten, dass du uns hältst und dass du uns führst, auch in unserem Studieren. Amen. Ich sage kurz etwas zum Fahrplan. Zunächst wird der Rest von gestern abgearbeitet. Das hat ja schon Tradition. Dann gehen wir an die Fremdvölkersprüche in Amos 1 und 2, den letzten nicht Fremdvölkerspruch, sondern Israelspruch haben wir ja schon ausführlich besprochen. Dann oder schon früher gibt es eine Pause. Das soll man nicht vergessen. Nach der Pause, beziehungsweise wenn der Teil mit den Fremdvölkersprüchen fertig ist, werde ich zwei Fragen beantworten, die mir gestern gestellt wurden. Das dauert nicht so lang. Und dann werde ich etwas ausführlicher das Thema aufgreifen, Propheten und Prophetie in der Sicht der neueren Theologie. Das Thema Propheten und Prophetie heute wird verschoben auf morgen, denn morgen ist ein bisschen Luft. Die beiden Themen morgen, da brauchen wir nicht den ganzen Vormittag und dann werden wir die Propheten und die heutige Prophetie dann morgen besprechen. Ich hoffe, Sie sind so einverstanden und wenn nicht, ändert sich trotzdem nichts dran. Wir hatten besprochen gestern die Sozialkritik und die Kultkritik. Ich habe gesagt, die Sozialkritik ist bei Amos das dominierende Thema. Die Kultkritik steht im Zusammenhang mit der Sozialkritik. Der Gottesdienst, der Kult wird nicht an sich kritisiert, sondern weil er die lebensverändernde Funktion verloren hat. Eine Theologie des Gottesdienstes, die den Gottesdienst nicht verbindet mit dem Alltag, ist eine falsche Theologie des Gottesdienstes. Und diese Gefahr gibt es permanent. Jetzt nicht in der großen Theologie, sondern in unserem Herzen. Falsche Theologie des Gottesdienstes isoliert Gottesdienst vom Alltag. Und das Dilemma haben wir in Israel zur Zeit des Amos. Da schildert Amos drastisch, sie liegen am Sabbat auf ihren Lagern und sagen, wann ist der Sabbat vorbei, dass wir wieder scheffeln können? Wann ist der Sabbat vorbei? Blöder Ruhetag. Wir haben gefragt, wo kommt es her? Ich habe starr gemacht, dass die Propheten aus verschiedenen Quellen ihr Wort speisen, aus der direkten Offenbarung von Gott und auch aus der Tradition. Also bei Jesaja habe ich auf das Wort hingewiesen, das öfter bei Jesaja steht, hört das Wort des Herrn, nehmt zu Ohren die Tora. Und das wäre interessant, ist es die Weisung des Propheten, das könnte ja sein, oder ist es der Bezug auf die vorgegebene Tora? Und dann hätten wir die Doppelquelle bei Jesaja, ganz stark. Hört das Wort des Herrn, das ist sein Wort, das er empfangen hat. Offenbarung an den Propheten. Nimm zu Ohren die Weisung der Tora. Deshalb haben wir gefragt nach der Tradition, in der die Propheten stehen. Ich habe zunächst ausgeführt die prophetische Tradition und dann kam ich zu sprechen auf die Tradition der Tora. Die Vorgabe von Gottes Willen, die offenbart wurde an Mose. Ich habe ausgeführt zwei Grundfragen oder zwei Grundlehrungen, dass die Tora und die ganze Heilige Schrift und damit Gott selber an keiner Stelle, auch nicht im Blick auf den Besitz, eine Gleichheit aller Menschen fordert. Es gibt Reichere und weniger Reiche, Vermögende und weniger Vermögende zu allen Zeiten. Es gibt Unterschiede im Besitz. Ich habe zweitens darauf hingewiesen, dass das Alte Testament ein hohes soziales Niveau hat, für ein hohes soziales Niveau steht. Und ich habe dies versucht, theologisch zu begründen. Dieses hohe soziale Niveau gründet darin, dass Gott der Befreier Israels, Israel in die Freiheit führt. Und das soll jedem Volksglied zugute kommen. Es kann nicht sein, dass Israel aus der Knechtschaft geführt ist, damit ein Teil der Bevölkerung wieder versklavt wird. Das kann nicht sein. Dahinter steht natürlich nicht nur die Heilsgeschichte vom Exodus her, sondern auch die Schöpfung. Der Schöpfer will, dass das Geschöpf in seiner Schöpfung leben kann, auch ein Stück weit genießen kann. Ihr dürft essen von allen Bäumen im Garten. Große Freiheit. Nur eine Einschränkung, ein Bäumle. Dürft essen von allen Bäumen. Äpfel, Birne, Zwetschge, Banane, Orange. Alles dürft ihr essen. Dürft genießen. Manchmal auch eine Frage, ob wir als Christen noch genießen können. Machen Sie ruhig heute Abend mit bei der Rückengymnastik. Sport ist keine Sünde. Das habe ich zu spät erkannt in meinem Leben. Ich gehe heute Nachmittag auch zum Rückentraining 2 Stunden. Und da arbeite ich so stark, ich bin auch rückenlädiert. Da arbeite ich an meiner Leistungsgrenze und dann schüttet der Körper Glückshormone aus. Und dann kriegen Sie Glücksgefühle, wenn Sie sich bis an die Grenze angestrengt haben. Dann gibt's Glücksgefühl. Das ist doch toll. Sport ist keine Sünde. Das darf man auch genießen. Irgendwann vor vielen Jahren war hier auch das Thema, glaube ich, mal 10 Gebote. Ich möchte Ihnen hier noch einmal eine Folie auflegen, die ist neueren Datums. Ich mache auch ab und zu mal eine neue Folie. Und das bringt zum Ausdruck, um was es hier geht. Wir haben einen interessanten Aufbau des Dekalogs. Ich halte die für ziemlich gut, indem die 2 Teile unter 2 Überschriften stehen, und zwar jeweils positiv formuliert. Ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus Ägypten geführt hat, der Gott der Erwählung und der Errettung, der Gott der Heilsgeschichte. Und parallel steht, ehre deinen Vater und deine Mutter, wiederum positiv formuliert. Das ist der Aspekt der Schöpfung. Der Mensch bekommt das Leben durch seine Eltern und damit wird der Lebensbereich eröffnet. Und deshalb steht dieses Ehre deinen Vater und deine Mutter über den nächsten Geboten, weil es um den Lebensraum geht. Dieser Lebensraum wird positiv eröffnet durch die Eltern und jetzt wird er geschützt durch die anschließenden Gebote. Sie haben also hier durch diese Parallele Heil, Errettung, Heilsgeschichte und Schöpfung. In beidem handelt Gott. Lebensraum durch die Eltern eröffnet und jetzt, schade wieder, das ist keine deutsche Übersetzung, kann man nicht machen, die folgenden Gebote, übrigens auch diese, haben immer vorne das Nicht. Das ist wie ein Hammerschlag. Und das sind ja im Hebräischen dann nur zwei Worte. Nicht töten, nicht ehebrechen, nicht stehlen. Die anderen sind dann etwas länger. Nicht. Um diesen eröffneten Lebensraum für ganz Israel zu schützen, darfst du das nicht tun. Es geht also um etwas Positives. Es geht um den eröffneten Lebensraum. Und deshalb nichts an das Leben gehen, das ist Tabu, das ist Gottesrechtes Leben. Nicht in Beziehungen einbrechen oder aus Beziehungen ausbrechen. Nicht Gemeinschaft zerstören, sondern die Gemeinschaft des anderen vor allem im ganz engen Bereich akzeptieren, schützen. Nicht stehlen. Das heißt, jeder soll das haben, was man zum Leben braucht. Ich wiederhole nochmal, nicht auf demselben Niveau, aber das, was man braucht zum Leben. Deshalb stiehl nicht, lass dem anderen seine Lebensgrundlage. Nicht die Unwahrheit sagen. Und im tiefsten Bereich nicht begehren. Das ist ja auch der Schutz des nächsten Raums. Wenn man das, was der andere hat, nicht begehrt, dann lässt man es ihm. Und der lässt mir das meine. Und das ist ja unterschiedlich. Keiner hat alles. Aber ich möchte jetzt nicht die 10 Gebote auslegen. Nur da haben wir diese Grundlage, diese positive Grundlage, Schutz des Lebensraums. Sehen Sie, jetzt machen Sie eine ganz interessante Entdeckung am Dekalog. Sie haben keine kultische Konkretregelung. Wir wissen nicht, wie im Alten Testament der Sabbat gefeiert wurde. Wir wissen es nur vom Judentum. Wir wissen es nicht vom Alten Testament. Der Bereich des Lebens ist konkreter gefasst wie der Bereich des Kultes. Wiederum, weil der Mensch im konkreten Bereich des Alltags geförderter ist wie im Kult. Kleiner Ausflug, Neues Testament, Bergpredigt. Bergpredigt ist genauso aufgebaut. In der Mitte steht die Frömmigkeit. Und in der Mitte der Frömmigkeit steht das Vaterunser. Das Vaterunser ist das Herz der Bergpredigt. Habe ich das hier schon mal erklärt? Wahrscheinlich schon. Da brauche ich es jetzt nicht machen. In der Mitte des Vaterunsers, in der Mitte der Bergpredigt steht das Vaterunser, das Herz. Können Sie auch, wenn Sie das aufzeichnen, ist das eindeutig die Mitte. Davor und danach wird der Alltag beschrieben. Nicht? In der Auslegung zunächst der Tora. Nicht töten, nicht ehebrechen, die Wahrheit sagen, den Feind lieben und nach dem Vaterunser nicht Schätze sammeln, nicht sorgen, nicht richten. Das Gebet ist flankiert vom Alltag. Und das heißt, das muss ein Blutkreislauf sein. Wenn das Herzgebet nicht angeschlossen ist an den Leib Alltag, ja, ein isoliertes Herz kann auch nicht leben. Dann ist es tot. Nicht? Das ist das Bild. Das ist genau das Gleiche wie hier. Das ist eine Linie. Ich habe gesagt, ich möchte noch auf ein paar Beispiele hinweisen. Wir sind ja jetzt schon bei 2. Mose 20. Das wird jetzt noch...
Sind Sie am Abschreiben? Habe ich mir gedacht. Jetzt können wir auch kopieren.
Das ist eine Struktur nach positiv und negativ formulierten Geboten. Und beim Sabbat haben wir als einziges die Doppelformulierung. Und das dürfte die Nahtstelle sein für diese beiden Teile. Nur wer sich Zeit nimmt für Gott, treibt keinen Götzendienst. Nur wer sich Zeit nimmt für Gott, kann sein Leben in diesen praktischen Fragen reflektieren und in Ordnung bringen. Wer sich keine Zeit nimmt, kann das nicht leben. Und deshalb, wenn du 7 Tage arbeitest und keine Zeit für Gott hast, ist die Arbeit dein Gott und du kannst das nicht leben. Das beginnt hier. Aber das ist eine Beziehung, nicht? Wer das lebt, kann das leben. Wer das lebt, kann das leben.
Ich kann das nie isoliert machen. Und das ist eine Einheit.
Und das Buch 2. Mose 21 bis 23, nur ein paar ganz kleine Stellen. Das können Sie selber noch studieren. Mir geht es nur darum, auch ein bisschen Verständnis zu wecken für den Hintergrund. Bei einem ersten Lesen kriegt man manchmal den Eindruck, dass er ja was ganz furchtbar Schlimmes und noch schlimmer wie im Mittelalter. Aber das stimmt nicht. Ich möchte beginnen mit 2. Mose 21. Ab Vers 2. Wenn du einen hebräischen Sklaven kaufst, so soll er dir 6 Jahre dienen. Im 7. Jahr aber soll er freigelassen werden, ohne Lösegeld. Ist er ohne Frau gekommen, so soll er auch ohne Frau gehen. Ist er aber mit seiner Frau gekommen, so soll sie mit ihm gehen. Hat ihm aber sein Herr eine Frau gegeben und hat sie ihm Söhne oder Töchter geboren, so sollen Frauen Kinder seinem Herrn gehören. Er aber soll ohne Frau gehen. Spricht aber der Sklave, ich habe meinen Herrn lieb und mein Weib und Kind, ich will nicht frei werden. So bringe ihn sein Herr vor Gott und stelle ihn an die Tür oder den Pfosten und durchbohre mit einem Friemen sein Ohr und er sei sein Sklave für immer. Erste Korrektur, nehmen Sie einen Stift. Und ein Lineal, streichen Sie Sklave durch. Das ist eine ganz gravierende Fehlübersetzung. Es soll in Israel keine Sklaven geben. Bitte, das ist keine Ben-Hur-Verfilmung hier. Nicht also die Sklaven unten in der Galeere. Das sind Sklaven. Sklaven sind absolut rechtlos. Hier geht es um einen Knecht. So wie es früher auf den landwirtschaftlichen Anwesen Knechte gab. Und überlegen Sie mal vom Dekalog her, welches Recht zum Beispiel ein Knecht hat im alten Israel. Wo kommt der Knecht vor im Dekalog? Sabbat. Da sollst du nicht arbeiten. Weder dein Knecht noch deine Magd. Sabbat für alle. Das ist keine Sklaverei. Der Knecht in Israel hat Rechte. Weiteres muss man erklären zu diesem Gebot. Wenn du einen hebräischen Knecht kaufst, ein hebräischer Mitgenosse muss sich in einer Notsituation verkaufen. Das ist der Punkt. Er kann nicht mehr selber überleben. Wegen einer Dürre, wegen einer Krankheit oder was auch immer. Er kommt selber nicht mehr durch. Das ist der Hintergrund. Ein anderer Hintergrund kann Schuld sein, dass er eine Schuld begangen hat und Strafe bezahlen muss und diese nicht zahlen kann. Dann kann er sich verkaufen. Im 7. Jahr soll er freigelassen werden. Keine lebenslange Sklaverei. Die Sklaverei, jetzt sage ich Sklaverei, keine lebenslange Knechtschaft. Nicht, es ist eine Notlösung, aber unterm Strich geht es um Hilfe. Seine familiäre Situation ist geschützt. Wenn er eine Frau mitbringt, darf er sie wieder mitnehmen. Das heißt, die Familie wird nicht zusätzlich ausgebeutet. Er darf so gehen, wie er gekommen ist, ohne Lösegeld. Sein Herr soll ihn ziehen lassen, Punkt aus. Wenn er eine Frau bekommen hat, dann muss er sie zurücklassen, also von seinem Herrn. Da geht es auch um Besitzfragen und um Geld. Das ist uns jetzt ein bisschen ein dunkles Kapitel, aber ein bisschen dunkle Seite muss ja auch noch dran sein. Und jetzt hören Sie, spricht aber der Knecht, ich habe meinen Herrn lieb. Ist keine Sklaverei. Ich habe meinen Herrn lieb. Bei dem kann ich arbeiten und es geht mir gut und ich habe eine Frau bekommen und die liebe ich auch. Dann bleibe ich freiwillig in dieser Knechtschaft. Nicht? Nicht Sklaverei. Das sind Hilfsgebote, um in einer Notsituation zu helfen. Und genau das Gleiche haben wir jetzt bei dem Mädchen, bei der Magd. Verkauft jemand seine Tochter als Sklavin? Wir denken gleich, furchtbar, wie kann ein Vater seine Tochter verkaufen? Es geht um Notsituation. Das macht man nicht normal. Hier geht es nicht um gewerbliche Prostitution. Ist ja gerade ein bisschen ein Thema bei uns. Verkauft jemand seine Tochter als Magd, bitte nicht als Sklavin, als Magd, so darf sie nicht freigelassen werden wie die Knechte. Warum nicht? Was passiert mit einer Magd, wenn sie freigelassen wird? Die Frau hat keinen Schutz, dann gibt's Prostitution. Die Frau wird geschützt, deshalb soll sie nicht freigelassen werden. Das ist eine Schutzmaßnahme. Hat ihr Herr sie für sich genommen und sie gefällt ihm nicht, so soll er sie auslösen lassen. Er hat aber nicht Macht, sie unter ein fremdes Volk zu verkaufen. Das wäre dann Sklaverei. Auslösen lassen heißt, dass ein Verwandter sie auslöst, zurückkauft. Das ist ja das Prinzip des Lösers. Das ist der nächste Verwandte, der das zahlen kann. Hat er sie aber für seinen Sohn bestimmt, so soll er nach dem Recht der Töchter an ihr tun. Jetzt wird sie Schwiegertochter. Nicht Magd, nicht mehr Magd, nicht Sklavin. Nimmt er sich aber noch eine andere, so soll er der Ersten an Nahrung und Kleidung und ehelichem Recht nichts abbrechen. Erfüllt er an ihr diese drei Pflichten nicht, so soll sie umsonst freigelassen werden. Natürlich tun wir uns da mit dem einen oder anderen schwer, das ist auch über 3000 Jahre her. Was ich Ihnen deutlich machen wollte, die Intention dieses Textes, ist der Schutz des Menschen in einer Notsituation. Es geht nicht um Sklaverei. Es geht um Notsituation und der Mensch wird geschützt. Ein weiterer Text. Da könnte man noch vieles anführen aus dem Bundesbuch. Ich möchte noch hinweisen auf Kapitel 22, ab Vers 20. Das liest sich jetzt wie ein Kommentar zu Amos und Jesaja. Kapitel 22. Die Fremdlinge sollst du nicht bedrängen und bedrücken, denn ihr seid auch Fremdlinge in Ägypten gewesen. Übrigens auch der Fremdling kriegt am Sabbat frei. Am Sabbat kriegt alle frei, sogar der Ochse und der Esel, auch die Tiere. Damit hat auch die Natur frei. Sie wird nicht bearbeitet. Der Mensch greift nicht ein in die Natur. Ihr sollt Witwen und Waisen nicht bedrücken. Wirst du sie bedrücken und werden sie zu mir schreien, so werde ich ihr Schreien erhören. Vers 24, wenn du Geld verleihst an einen aus meinem Volk, an einen Armen neben dir, so sollst du an ihm nicht wie ein Wucherer handeln. Du sollst keinerlei Zinsen von ihm nehmen. Wenn du deinen Mantel dem Nächsten zum Pfand nimmst, wenn du den Mantel deines Nächsten zum Pfand nimmst, sollst du ihn wiedergeben, ehe die Sonne untergeht. Hatten wir bei Amos. Denn sein Mantel ist seine einzige Decke für seinen Leib. Worin soll er sonst schlafen? Das Recht eines jeden Menschen auf seinen Schlafsack. Weiter, Kapitel 23. Ich brauche das nicht kommentieren, nicht? Das sind jetzt die eigentlich Rechtlosen. Die werden hier genannt. 23, 1 folgende. Du sollst kein falsches Gerücht verbreiten. Du sollst nicht einem Schuldigen Beistand leisten. Also auch den Schuldigen nicht decken. Schuld ist Schuld. Und kein falscher Zeuge sein. Du sollst der Menge nicht auf dem Wege zum Bösen folgen und nicht so antworten vor Gericht, dass du der Menge nachgibst und vom Rechten abweichst. Du sollst den Geringen nicht begünstigen in seiner Sache. Ist hochinteressant. Recht, immer das Recht. Auch nicht begünstigen. Wenn du Wenn du dem Rind oder Esel deines Feindes begegnest, die sich verirrt haben, so sollst du sie ihm wieder zuführen. Deines Feindes. Wenn du den Esel deines Widersachers unter seiner Last liegen siehst, so lass ihn ja nicht im Stich, sondern hilf ihm, deinem Widersacher, dass ein Esel wieder auf die Beine kommt. Du sollst das Recht deines Armen nicht beugen in seiner Sache. Halte dich ferne von einer Sache, bei der Lüge im Spiel ist. Den Unschuldigen und den, der im Recht ist, sollst du nicht töten, denn ich lasse den Schuldigen nicht Recht haben. Du sollst dich nicht durch Geschenke bestechen lassen. Deshalb ist es eine sinnvolle Regelung, dass Pfarrer keine Geldgeschenke nehmen dürfen. Nur Naturalspenden. Solange sie den ortsüblichen Gepflogenheiten nicht übersteigen. Aber was ist das? Also Gläsle Honig ist erlaubt, aber sie brauchen mir keins, ich habe Honig genug zu Hause. Im Herbst haben wir alle Honig geschenkt. Du sollst dich nicht durch Geschenke bestechen lassen. Soweit. Ich höre auf. Lesen Sie, studieren Sie es mal durch das Bundesbuch und rücken Sie auch Dinge zurecht. Nicht, wo Sie falsch, wenn Sie den Luther haben, nehmen Sie vielleicht noch eine andere, wörtlichere Übersetzung dazu, dass man aus dem Sklaven endlich einen Knecht macht. Das ist ein kleiner Unterschied. Ich glaube, es ist nachvollziehbar, was ich gesagt habe, dass wir hier eine soziale Dimension auf hohem Niveau haben. Das braucht sich gegenüber der Gegenwart nicht verstecken. Das alttestamentliche Bundesbuch, über 3000 Jahre alt, braucht sich nicht verstecken. Und für damalige Zeit ist es revolutionär. Was bedeutet das für uns heute? So, jetzt gebe ich meine politische Erklärung ab. Nein, keine Sorge. Wir haben nicht mehr diese Form einer Theokratie mit einer göttlichen Gesetzgebung. Die Orientierung unseres Gesetzes an diesen biblischen Grundlinien kann sein, kann aber auch nicht sein, das kann ausgehöhlt werden. In den letzten Jahren ist das dramatisch passiert in sexualethischen Fragen sowie im Blick auf den Schutz des ungeborenen Lebens. Wir haben nicht das israelitische Bodenrecht. Es kam im Großraum Stuttgart durch die ganze Bauphase mit den extremen Bodenpreisen zu einem ganz großen Ungleichgewicht der Kleinbauern oder der Großbauern. Wer da verkaufen konnte entsprechend, der wurde zu Millionär. Also ein zuvor kleiner Landwirt, da brauchte man nicht viel, wenn das entsprechend liegt. Ich weiß, was in Holzgerlingen ein Quadratmeter kostet. Das bedeutet gleichzeitig, dass manche Familien bauen konnten ohne Ende und andere nicht. Aber trösten Sie sich, das ist mit dieser Generation vorbei. Das gab's nur einmal und jetzt ist vorbei. Jetzt ist verteilt. Ein ganz neues Problem sehe ich kommen, wenn das Antidiskriminierungsgesetz verabschiedet wird. Für manche Bereiche, man sollte versuchen, was man tun kann, um das zu verhindern. Es wäre wirklich dramatisch, auch für die Kirchen. Nach allem, was wir bisher wissen. Ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich hoffe in dieser Sache auf die katholische Kirche. Die ist hier tougher als die evangelische. Wir können in diesen Fragen nicht immer auf den Staat bauen. Es ist kein christlicher Staat. Es ist ein Staat. Aber wir sind davon nicht abhängig. Es geht darum, dass unser Gewissen geschärft wird an der Heiligen Schrift. Und da tut das Alte Testament einen großen Dienst in diesen Fragen. dass unser Gewissen geschärft wird durch Gottes Wort für den Umgang mit unserem Nächsten. Und gegebenenfalls muss die Gemeinde extra Wege gehen. Unabhängig vom Recht. Wenn Eheschließung homosexuell orientierter Menschen möglich werden im Staat, dann muss die Gemeinde Jesus sagen, das geht bei uns nicht. Ich möchte einen Satz dazu sagen, zu diesem Problem, dass Sie mich hier wirklich richtig hören. Es ist dies eine Not, nicht nur draußen in der Welt, sondern auch bei Christen, die nicht homoerotisch veranlagt werden, weil ich glaube, dass es das nicht gibt, vererbt, sondern die homoerotisch empfinden, egal aus welchen Gründen. Das heißt, wir müssen einerseits in der Lehre klar sein, praktizierte Homosexualität ist Sünde. Und dem homoerotisch veranlagten reden und nicht so tun, als gäbe es das nur draußen in der Welt. Eine ganz wichtige Aufgabe für die Verkündigung, die Verbindung von Wahrheit und Liebe. Also das wäre ein Beispiel. Was tut Gemeinde Jesus? Sie tritt vor allem in der Fürbitte für die Regierenden ein. Wir sollten das Amt der Fürbitte wichtiger nehmen wie das Amt des Scheltens. Scheltet er genug? Wir haben das Amt der Fürbitte für die Regierenden und es ist die Aufgabe der Regierenden, dass sie für die Bürger Wohl schaffen. Heil ist nicht ihre Aufgabe. Das ist die Aufgabe der Kirche, der Verkündigung Jesu. Aber dass sie Wohl schaffen für das irdische Leben. Und da gilt es aktuell zu beten für die Regierenden, für die Unternehmer, für die Gewerkschaften, für die Gesetzgeber, für die Verantwortlichen in der Presse und in den Medien, weil sie eine sehr starke Prägekraft haben. Fürbitte. Auf der anderen Seite sollte die Gemeinde Jesu Menschen, die in diesen Bereichen tätig sind, nach Kräften unterstützen. Zeigen Sie solchen Menschen, wenn sie in der Gemeinde tätig sind, ihr Interesse. Dass man mit dem Bürgermeister redet und mit Landtagsabgeordneten und mit Bundestagsabgeordneten, dass man Unternehmer nicht scheut, sondern mit ihnen redet. Und vor allem mit solchen, die aus der Gemeinde kommen. Dass man sie unterstützt. Nicht, wir brauchen in diesen Fragen Leute mit Sachkompetenz. In diesen Fragen brauchen wir nicht den Schmied, weil der kennt sich nicht aus. Der kann Ihnen einen Text erklären aus der Heiligen Schrift, vielleicht den einen oder anderen, aber der kann hier in diesen Dingen nicht mitreden, politisch. Das ist nicht sein Geschäft. Aber unterstützen Sie Menschen, die in diesen Bereichen tätig sind, und verteufeln Sie bitte nicht diese Menschen. Politik ist schmutziges Geschäft. Zu viele Christen sind aus diesen Bereichen ausgewandert. Zu viele Christen. Wir sollten Menschen unterstützen für die Verantwortung und für sie beten und mit ihnen reden. Und das ist dann die Hoffnung, dass so auch an der Bibel gewonnene Überzeugungen einfließen. Ich persönlich nehme an, nach allem, was ich zurzeit höre, dass die soziale Situation in Deutschland eine immer größere Herausforderung wird. Das heißt, für die Gemeinde Jesu, die Diakonie wird eine größere Herausforderung. Was der Staat über Jahrzehnte geleistet hat, bröckelt ab. Es ist nicht mehr bezahlbar, wenn ich es recht sehe. Außerdem geht die soziale Schere auseinander. Heute Morgen die Zeitung, Seite 1, Armutsbericht der Regierung. Seite 3 in unserer Zeitung, steigende Kinderarmut. Nur heute die Themen. In den letzten Tagen, Meldung von Stuttgart, die Zahl der persönlichen Insolvenzen hat sich 2004 verdoppelt. Kürzlich ein Bericht im Fokus. Immer mehr Menschen leben ohne Versicherungen. Krankenversicherung und so weiter. Nicht bezahlbar. Sie haben nicht das Geld dafür. Das sind einfach die Themen, die dran sind. Und ich denke, da müssen wir sensibel sein und das als neue Herausforderung sehen. Notfalls auch für neue Aufgabenstellungen für die Gemeinde. Was der frühe Pietismus in diakonischer Hinsicht geleistet hat, musste er die letzten Jahrzehnte nicht mehr in diesem Maße leisten, wenn es der Staat tut. Aber ich bin überzeugt, wir müssen das wieder zurückentdecken und diakonische Modelle schaffen, wo Menschen geholfen wird, konkret. Unbürokratisch von der Basis her, auch gegebenenfalls persönlich, dass man sagt, ich unterstütze dich für eine gewisse Zeit, insofern ich es kann. Ich spende nicht an irgendein Werk, Ausnahme Eidlingen und Bengelhaus, ich spende nicht, also nur noch an die, na, vergessen nicht, Sie verstehen es, ja. Sondern wir helfen direkt einzelnen Menschen, wo wir wirklich meinen, sehen, da ist echte Not. Da werden wir neue Wege brauchen, davon bin ich zutiefst überzeugt. Ein paar Linien. Wir müssen ein klares Nein sagen zu einem Verhalten im Blick auf Besitz und Geld, das nicht den Nächsten und die Gesellschaft sieht. Wer nur den Blick auf sich hat, da gilt ein Nein. Wir müssen ein deutliches Nein sagen zur Vermehrung des Besitzes mit unrechten Mitteln. Gegen die Vermehrung des Besitzes mit rechten Mitteln ist nichts einzuwenden. Es ist nur dann etwas dagegen einzuwenden, wenn das das einzige Dichten und Trachten ist von Matthäus her. Wir sagen ein Ja zum Besitz in seiner Verschiedenheit, aber verbunden mit der Bereitschaft, auch zum Verzicht und auch zum Helfen. Da bleibt ein Raum der Eigenverantwortung. Der biblische Zehnte ist eine hilfreiche Größe. Und es ist gut, wenn man das einübt, solange man wenig verdient. Denn dann ist der Zehnte auch wenig. Kürzlich sagte ein fertiger Student, der jetzt seinen Vikarsgehalt bekam, da sagte er, vom Vikarsgehalt der Zehnte zahlen ist schwerer wie vom Studenten ein bisschen Geld. Weil dann ist der Zehnte plötzlich absolut mehr. Und man könnte sich ja ausrechnen, was ich mit dem Zehnten tun kann. Und bei einem durchschnittlichen Verdiener ist der Zehnte ein Jahresurlaub. Ganz schlicht. Die Bereitschaft zum Verzicht. Mit einer großen Eigenverantwortung und ohne gegenseitige Gesetzlichkeit. Ich sage die These, ein Christ hat in der Regel weniger, wie wenn er hätte, wenn er nicht Christ wäre. War das verständlich? Es gibt auch humanistisch bedingte Geber. Gar keine Frage. Gar keine Frage. Aber ein Christ hat weniger, wie wenn er hätte, wenn er nicht Christ wäre. Davon bin ich überzeugt. Ein weiterer Bereich ist das Ja zur Wahrheit. Das Ja zur Wahrheit, der Bereich der Rede. Und das heißt jetzt, dass wir dies auch pädagogisch umsetzen in der Erziehung, diese Punkte. Ich möchte noch einmal zurück auf Geld und Gut. Es ist wichtig, den Umgang mit Geld zu lernen. Dass ich mit dem zurechtkomme, was ich habe. Und das bedeutet immer die Notwendigkeit zur Begrenzung, zur Auswahl, wofür ich Geld habe und wofür ich keins habe. Und dieses Treffenlernen von Entscheidungen ist ganz wichtig für die Erziehung. Und wir haben heute eine Jugend, die ganz entscheidungsarm, nein, das kann man nicht sagen, die sich schwer tut mit Entscheidungen. Das kann man beobachten. Das ist eine wichtige pädagogische Aufgabe, Entscheidungen zu lernen, auch im Umgang mit Geld. Das kann ich und das kann ich nicht. Viele Finanznöte entstehen an dem Punkt, weil man nicht Nein sagen kann. Auch viele persönliche Insolvenzen. Das höre ich so von den Bankern. Also ich höre das nur ganz allgemein von den Bankern. Keine persönlichen Geheimnisse dürfen die ausplaudern. Aber die Gefahr, dass man sich ständig finanziell übernimmt und keinen Puffer mehr hat, weil man nicht Nein sagen kann. Und was mir wichtig ist, dass wir lernen, dass wir bewusst Ja sagen und bewusst Nein sagen. Beispiel, ich entscheide mich für ein kleineres Auto, weil ich lieber eine Woche länger in Urlaub gehe. Und dann fahre ich meinen Kleinwagen fröhlich. Oder umgekehrt. Ich möchte gerne ein Auto, wo der Vordersitz einem Sofa gleicht. Ja? Also dann verzichte ich dafür auf den Urlaub. Nicht? Also Ja und Nein sagen, aber nicht alles können. Ja? Das ist wichtig. Ich möchte jetzt ein paar neue Bücher, also kann ich mir kein neuer PC leisten. Und das auch fröhlich machen. Und das wird immer so sein. Das ist die Begrenzung des Lebens. Und das muss man lernen. Und beim Verzicht freudig sein. Beim Fasten soll man fröhlich blicken, sagt Jesus. Dass man es einem nicht ansieht. Aber soll auch innerlich sein, bewusst leben. Ich schließe ab diese Thematik. Es wurde länger, wie ich beabsichtigt hatte. Aber ich halte es für einen wichtigen Punkt, denn es ist eine Beobachtung in der Gemeinde. Wir sprechen über sehr viel. Übers Geld spricht man nicht. Man sagt höchstens, dass man keins hat. Aber übers Geld, das ist meine Erfahrung, übers Geld spricht man nicht. Auch nicht in Frage des Verhaltens. Machen Sie mal einen Test, was Eltern vor dem Kindergarten für Themen besprechen. Hören Sie einmal hinein, welche Lebensthemen in den Hauskreisen besprochen werden. Und fragen Sie mal, wo wird übers Geld gesprochen? Und zwar hilfreich. Übers Geld spricht man nicht. Man hat's oder man hat's nicht. Schreiben Sie es auf ein Zettel, dann mache ich es nachher bei der Fragerunde. Wir haben hier die Verbindung von Gottesliebe und Nächstenliebe bei dieser Thematik. Ich schließe ab mit einem Zitat, das ich vorgestern entdeckt habe. Ein Zitat zu Kain. Kain, über Kain. Kain und Abel. In dem Moment, in dem Kain mit dieser Gewalttat die Geschwisterschaft zerstört, zerstört er auch die Gottesbeziehung. In dem Moment, in dem Kain mit dieser Gewalttat die Geschwisterschaft zerstört, zerstört er auch die Gottesbeziehung. Amos 1. Zurück zu Amos. Die Verse 3, Kapitel 1, Vers 3, eigentlich bis Kapitel 2, Vers 16, der letzte Völkerspruch geht zu Israel, aber den haben wir schon besprochen. Und jetzt lese ich den Text. So spricht der Herr. Um vier Frevel willen, derer von Damaskus, will ich sie nicht schonen, weil sie Gilead mit eisernen Dreschlitten gedroschen haben, sondern ich will ein Feuer schicken in das Haus Hasaels, das soll die Paläste Ben-Hadads verzehren. Und ich will die Riegel von Damaskus zerbrechen und die Einwohner aus Bikat Aven und den, der das Zepter hält, aus Beth-Eden ausrotten. Und das Volk von Aram soll nach Kir weggeführt werden, spricht der Herr. So spricht der Herr. Um drei, ja, um vier Frevel willen derer von Gaza will ich sie nicht schonen, weil sie die Gefangenen alle weggeführt und an Edom ausgeliefert haben. Sondern ich will ein Feuer in die Mauern von Gaza schicken, das soll seine Paläste verzehren. Und ich will die Einwohner aus Aschdod und den, der das Zepter hält, aus Aschkelon ausrotten und meine Hand gegen Ekron wenden. Und es soll umkommen, was von den Philistern noch übrig ist, spricht der Herr. So spricht der Herr. Um drei, um vier Frevel willen derer von Tyrus will ich sie nicht schonen, weil sie die Gefangenen alle an Edom ausgeliefert und nicht an den Bruderbund gedacht haben. Also es heißt Bruderbund, nicht Brüderbund. Sondern ich will ein Feuer in die Mauern von Tyrus schicken, das soll seine Paläste verzehren. So spricht der Herr. Um drei, ja, um vier Frevel willen derer von Edom will ich sie nicht schonen, weil sie ihren Bruder mit dem Schwert verfolgt und alles Erbarmen von sich getan haben und immerfort wüten in ihrem Zorn und an ihrem Krimpf ewig festhalten. Sondern ich will ein Feuer schicken nach Teman, das soll die Paläste von Bosra verzehren. So spricht der Herr. Um drei, ja, um vier Frevel willen derer von Ammon will ich sie nicht schonen, weil sie die Schwangeren in Gilead aufgeschlitzt haben, um ihr Gebiet zu erweitern. Sondern ich will ein Feuer anzünden in den Mauern Rabbas. Das soll seine Paläste verzehren, wenn man das Kriegsgeschrei erhebt, am Tage der Schlacht, wenn das Wetter kommt am Tage des Sturms. Da wird dann ihr König samt seinen Oberen gefangen weggeführt werden, spricht der Herr. So spricht der Herr. Um drei, ja, um vier Frevel willen derer von Moab will ich sie nicht schonen, weil sie die Gebeine des Königs von Edom verbrannt haben zu Asche. Sondern ich will ein Feuer schicken nach Moab, das soll die Paläste von Keriot verzehren und Moab soll sterben im Getümmel und Geschrei und Posaunenhall. Und ich will den Herrscher unter ihnen ausrotten und alle ihre Oberen samt ihm töten, spricht der Herr. So spricht der Herr. Um drei, ja, um vier Frevel willen derer von Juda will ich sie nicht schonen, weil sie des Herrn Gesetz verachten und seine Ordnungen nicht halten und sich von ihren Lügengötzen verführen lassen, denen ihre Väter nachgefolgt sind. Sondern ich will ein Feuer nach Juda schicken, das soll die Paläste von Jerusalem verzehren. Um drei, ja, um vier Frevel Taten derer von Israel geht's dann weiter. Diese Strophe kennen wir. Ein paar grundsätzliche Beobachtungen, das fällt ja schon auf beim Lesen, nicht? Durch die Wiederholung wird das ganz eindrücklich, ist immer gleich aufgebaut, ist ganz parallel eingeleitet. Das hat dann wirklich diese Absicht, eine Art Litanei, nicht? So soll das auch empfunden werden, nicht, dass hier immer das Gleiche abläuft. Es sind acht Strophen. Diese acht Strophen sind paarweise geordnet. Es gibt also vier Paare. Damaskus, Gaza, Tyrus, Edom, Ammon, Moab, Juda und Israel. Ich begründe das nachher gleich, warum das Paare sind und keine Einzelstrophen. Allen Strophen ist gleich die Einleitung. So spricht der Herr. Wir haben es mit einem Gottesspruch zu tun. Amos spricht im Auftrag Gottes. Das ist nicht seine Einschätzung. Das ist nicht sein Wort, das er über diese Städte sagt, über diese Länder. Es ist Gottes Wort. Es wird Unrecht genannt, zunächst in diesem weisheitlich geprägten Wort. Um drei, ja, um vier Freveltaten willen. Da gibt's ähnliche Zahlensprüche in den Sprüchen. Keine Gerichtssprüche, sondern anderer Art. Aber das ist typisch weisheitlich. Das heißt, jeder einzelne Frevel wird wahrgenommen. Drei, ja, vier. Und gleichzeitig gibt es einen Punkt, wo das Maß überläuft, nämlich die vierte Freveltat. Gleichzeitig könnte sein, jetzt merken Sie, ich werde wieder vorsichtig, ich hoffe, dass Sie es merken und das unterscheiden. Gleichzeitig könnte sein, wenn wir vier Paare haben, 3, 4, der Ton liegt auf dem vierten Paar. Juda-Israel. Juda-Israel ist das Unrecht anders. Juda-Israel unterscheidet sich von den ersten 3 Paaren. Die Fremdvölkersprüche haben die Funktion, auf Juda und Israel zu sprechen zu kommen. Sie haben auch eine Funktion an sich, aber nicht nur an sich, sondern sie führen hin auf Israel und Juda. Wie sieht's da aus? Dann wird ein konkretes Unrecht genannt, das wir nur noch teilweise historisch rekonstruieren können. Und dann wird eine Strafe, das Gericht, angekündigt. Der Unterschied von den ersten 3 Paaren zu dem letzten Paar ist auffallend und offensichtlich. Die Freveltaten oder die Sünde, die Freveltaten, ich muss noch mal kurz schauen, was da für ein hebräisches Wort steht, dass ich da nichts Falsches sage. Vers 3, wegen 3, wegen 4, Pescha. Das ist das schlimmste Wort für Sünde im Alten Testament. Es gibt mehrere hebräische Worte für Sünde. Pescha ist das Schwerste. Das ist eigentlich der Aufstand gegen Gott, die Revolution. Das kommt aus dem weltlichen Bereich, wenn ein König geputscht wird, wenn gegen einen König geputscht wird, dann ist das Pescha. Und das ist halt der Aufstand gegen Gott, Pescha. Also so schwer wiegen die Frevel, die hier genannt werden. Nun, was sind die Frevel bei den ersten 3 Strophen, bei den ersten 3 Paaren? Es ist Schuld gegenüber anderen Staaten oder Städten. Unter anderem im Krieg. Es richtet sich nach außen. Bei Juda und Israel ist es anders. Bei Juda interessanterweise, sie haben die Tora verworfen. Sonst kommt gar nichts Schlimmes. Götzendienst auch noch, aber keine Freveltat gegen Edom oder Philister oder sowas. Nicht vergleichbar. Und bei Israel, die längste Strophe, Amos dient im Nordreich. Das ist der Zielpunkt in der Israel-Strophe. Wir haben sie besprochen. Das fehlende Recht und die Gerechtigkeit gegenüber dem Volksgenossen. Das ist ein deutlicher Unterschied. Noch präziser. Es gibt eine Steigerung durch alle 4 Strophen. In der Strophe 1 und 2 im ersten Paar. Damaskus und Gaza haben wir Kriegsverbrechen. Zweites Paar, Tyrus Edom, Bruderschaft. Das ist schon schlimmer. Drittes Paar, dritte Strophe, da geht es um Sakrilege. Schwangere werden aufgeschlitzt. Kleine Kinder schon umgebracht mit den Müttern. Frauen und Kinder. Und die toten Gebeine eines Königs werden ausgegraben und wie heißt es da, zu Kalk gemacht. Vielleicht hat es gerade Schnee und die bräuchten Streumaterial. Weil sie die Gebeine des Königs von Edom verbrannt haben zu Asche. Sakrileg, Tode lässt man in Ruhe. Auch den toten Feind lässt man in Ruhe. Es wäre auch etwas Wichtiges. Es gibt in der Bibel auch ein Recht im Krieg. Wenn schon Krieg, dann sollen sich die Soldaten die Köpfe einhauen. Also sollen bitte doch die Frauen und die Kinder in Ruhe lassen. Und Tode lässt man auch in Ruhe. Selbst wenn es ein Feind ist. Es ist eine Steigerung. Krieg, Bruderschaft, Bruderkrieg und dann zwei Sakrilege. Solches tut man nicht. Und dann etwas völlig anderes, nämlich die Tora. Was Juda tut mit dem Bruch der Tora, ist noch schlimmer. Und jetzt haben Sie in den letzten beiden Strophen, Strophe 7 und 8, Paar 4, haben Sie einen interessanten Parallelismus mit einer gegenseitigen Auslegung. Bei Juda nennt Amos nur die Tora. Also formal. Bei Israel nennt er die Tora nicht. Aber er führt die Tora aus. Das haben wir ja festgestellt. Sie liegen auf den verpfändeten Kleidern. Das ist Bundesbuch, 2. Mose 22. Wir haben also, bei Juda wird die Tora genannt, formal, und bei Israel wird die Tora ausgeführt. Das ist ein Parallelismus, das erklärt sich gegenseitig. Die Strophen 1 bis 7, Damaskus bis Juda, sind etwa gleich lang, relativ kurz. Die Israel-Strophe ist sehr lang. Das zeigt wieder der Israel-Prophet, da geht's auf Israel zu. Die geografische Lage ist kein Rundgang.
Also aber Israel nicht eingekreist, sondern der Hüpf.
Die Karte ist eigentlich aus der vorstaatlichen Zeit. Lasst sich da nicht rausnehmen, aber wir können trotzdem sehen, wie der Hüpf. Der Amos in diesen Völkersprüchen. Wo beginnt's? Mit Damaskus.
Hier oben Damaskus. Und dann gehen wir mal quer durchs Land nach Gaza. Gaza, hier.
Dann kommt Tyrus.
Da oben.
Und dann kommt Edom, ganz unten, ja?
Ganz oben, ganz unten, ganz oben, ganz unten.
Und dann kommt noch Ammon und Moab, Juda und Israel. Damit wechselt sich auch die Länder und Städte von der Gefährdung her.
Das kann man nicht ganz trennen, aber doch in etwa. Damaskus war vor allem für Israel gefährlich. Die Philister vor allem für Juda. Tyrus wieder vor allem für Israel. Edom vor allem für Juda. Ammon vor allem für Israel. Moab vor allem für Juda. Israel, Juda, Israel, Juda, Israel, Juda. Juda, Israel.
Also Sie merken, da ist eine wunderschöne Gliederung drin. Sie wissen ja, dass mich sowas begeistert. Und das hat natürlich auch eine Bedeutung. Dadurch kann man sich das merken. Durch diese ganze Dinge. Strophische Anordnung. Kriegsverbrechen, Bruderschuld, Sakrileg, Tora. Israel, Juda, Israel, Juda, Israel, Juda, Juda, Israel. Das kann man sich merken. Zack, 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 zack. Haben Sie mal. Das vergisst man nicht mehr. Nach Matthäus 11, Vers 28 gibt es bei Jesus eine Anapausis. Eine Anapausis. Da steckt das Wort Pause drin. Ich will euch erquicken. In dem Erquicken steckt die Pause drin, ja. Es gibt lila Pausen, aber es gibt auch Apfelpausen, Sprudelpausen, Schwätzpausen. Und die gibt's jetzt bis 10:30 Uhr.